24 Stunden für...
Es ist Donnerstag, wir haben den 30. Januar 2014, 14:47 Uhr, und wir haben heute einen jenen Donnerstage zu fassen, wo wir die Kunststunde anbieten dürfen, natürlich mit keinem anderen als mit Bernd Fischer. Hallo Bernd, schönen guten Nachmittag.
Hallo,
und
Peter.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich auch im Jahr 2014 hier bei mir begrüßen zu dürfen. Welches Thema hast du uns denn für heute mitgebracht?
Ja, ein etwas schwierigeres Thema. Und zwar geht es um eine Kunstrichtung, das möchte ich vielleicht der Aufrichtigkeit halber gleich sagen, die ich persönlich in großen Bereichen eigentlich gar nicht mag. Oder anders ausgedrückt, deren Ansatz mich nicht so überzeugt. Jedenfalls dann, wenn er den Bildern immer mehr Bedeutung zumisst, als ein schönes Dekor zu sein. Und meist sind die Bilder nicht mal das Dekor. Ja, schön nicht unbedingt, darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, aber interpretationsbedürftig. Und wenn du jetzt wissen willst, worum es geht...
Ich bitte darum.
...kann ich dir sagen, die Rede ist vom Konstruktivismus.
Da kann ich gleich mal einhaken, Bernd. Ich muss dir gestehen, bevor ich diesen Begriff eben von dir hörte, den habe ich nie irgendwo mal zu Ohren bekommen. Der ist mir völlig fremd, Konstruktivismus.
Ja, ja,
ich
ja.
muss mich da auch richtig konzentrieren, dieses Wort richtig auszusprechen.
Naja, es ist trotzdem eine der wichtigsten Stilrichtungen, und zwar dieser Jahre 1913 bis 1930. Das ist ja sowieso eine Zeit, in der auch in der Malerei alles umgebrochen wurde, alles neu gemacht wurde. Vielleicht erinnerst du dich noch an unsere letzte Sendung oder vorletzte Sendung, da haben wir über die neue Sachlichkeit gesprochen, über diese ganz wuchtigen Kriegsbilder, zum Beispiel eines Otto Dix. Davor haben wir ja schon mal gesprochen über die Gemälde von Max Ernst, diesen surrealistischen Ansatz. Und neben diesen ganzen Sachen gab es ja auch immer eine Entwicklung der abstrakten Malerei. Also denken wir an Ernst Klee oder Kandinsky, die wir hier in der Sendung ja auch schon mal behandelt haben. Und diese abstrakten Bilder sollten allein durch die Ästhetik ja bestimmt werden. Und sie verzichteten eigentlich auf jeden Vergleich mit der sichtbaren Welt. Also es geht dann nicht mehr um Motive, Gegenstände, die man malt, sondern der Ansatz war ja ein anderer. Sie sollten nichts abbilden oder interpretieren, wie es zum Beispiel dann ja auch die Expressionisten taten, sondern sie sollten einfach in sich harmonisch sein und mit dem Ziel, den Menschen selbst, das war das übergeordnete Ziel, zu einer Harmonie zu führen. Und das ist vielleicht auch wichtig, die Kunst soll Eingang in den Alltag finden, um gesellschaftlich wirken zu können. Erinnern wir uns, wir haben auch hier in dieser Sendung gesprochen über das Bauhaus. Nicht? 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet, diese berühmte Werkschule, die ja Kunst und Handwerk wieder zu einer Einheit zusammenführen wollte. Und da gab es berühmte Lehrer, zum Beispiel Paul Klee, über den wir ja schon sprachen, dann Lionel Feininger, über den wir vielleicht nochmal irgendwann eine Sendung machen, dann Oskar Schlemmer, Josef Alberts, dann der Ungar Laszlo Moholy-Nagy und vor allen Dingen die beiden Russen Kandinsky und Lisitsky. Und dort in diesem Bauhaus entsteht ja das, was wir so heute das Design von Gegenständen benennen. Nicht? Wenn wir von Kulani sprechen, dann ist das nicht zu verstehen ohne diese damalige Entwicklung. In Holland gab es eine ähnliche Entwicklung, und zwar vornehmlich durch Piet Mondrian und Theo van Doesburg begründet. Die gaben also 1917 war das, eine Kunstzeitschrift heraus, De Stil, also der Stil. Und diese Zeitschrift, die war nachher für die Malerei eigentlich wegweisend. Piet Mondrian will mit seinen Kompositionen aus Vierecken, geraden, schwarzen Linien und mit glatten Farbflächen jegliche Individualität verbannen. Da muss ich mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob du mal Bilder gesehen hast von Piet Mondrian. Also mir gefallen sie sehr gut. Und meiner Frau auch. Und zwar so gut, dass sie einen Tisch gemalt hat. Ähnlich wie der Mondrian, nicht? So von der Tischplatte her.
was mich eben so ein bisschen erstaunt hat bei dem Satz, als du sagtest, er wollte jegliche Individualität verbannen. So die meisten Künstler wollen doch gerade sehr individuell sein und eine eigene persönliche und damit individuelle Note zu ihrer Kunst geben.
Ja, darum geht es hier eben gar nicht mehr. Es geht nicht um Ausdruck, es geht nicht um eine individuelle Aussage oder dass man Stellung bezieht. Es geht, wenn wir so wollen, um die Harmonie von Mathematik. Das heißt, Flächen so zusammensetzen, dass sie besonders schön, besonders harmonisch wirken, Linien da reinzusetzen. Wir werden nachher hören, dass man sich auch gestritten hat, ob man Linien verwenden darf und in welche Richtung sie zu laufen haben und so weiter. Das Ganze ist also fast so ein wissenschaftlich-mathematischer Ansatz von Bildern. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das nicht so ganz gerne mag. Aber denken wir überhaupt mal an die damalige Zeit, 1916 zum Beispiel, nicht? Wir haben ja gesprochen über den Dadaismus hier in der Sendung. Und dort gab es ja in Zürich dieses Cabaret Voltaire, wo sich immer so emigrierte Künstler trafen. Und die ja auch damals dann schon die Kunstproduktion, so wie sie war, fragwürdig fanden. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Krieges. Und es kam dann ja dazu, dass sie so Lautgedichte machten, absurde Textbeiträge. Wir haben davon gesprochen, du hast auch ja hier mal eins zitiert, nicht? Wenn du dich erinnerst. Es gab also so erste Happenings, kann man sagen. Und diese Happenings trafen eigentlich auf ein schockiertes Publikum. Dieser Dadaismus setzte sich ab gegen alle bürgerlichen Werte, weil man sagte, die sind eigentlich durch den Ersten Weltkrieg obsolet geworden. Wenn man sich das Grauen auf diesen Schlachtfeldern dort anguckt, dann kann man nicht mehr diese bürgerliche Ästhetik für gut und richtig halten. So, und das so entstand eigentlich eine neue Antikunst und die fand dann auch rasch internationale Verbreitung. Und es wurde ja alles umgewälzt. Wenn du dich erinnerst, wir sprachen hier beim Dadaismus vor allen Dingen über Kurt Schwitters, der ja, er nannte das damals Märzkunst, also erstmalig so Assemblagen, Collagen fertigte aus Alltagsgegenständen, Dinge, die er auf der Straße fand, die er, und diese Bruchstücke wollte er dann wieder neu zusammensetzen, nicht? Eigentlich fast wie so eine Parabel auf die Gesellschaft. Der Krieg hat alles zerstört, es gibt nur noch Teile. So, und man muss versuchen, das neu und anders zusammenzusetzen. Da entstanden eben auch ganz neue Techniken. Nicht? John Hartfield, der zum Beispiel dann seine Kunst aus Zeitungsbildern neu zusammenklebte, sehr politisch ja war. Wenn wir an seine Fotomontagen denken, nicht? Hitler zum Beispiel durchleuchtet als Röntgenbild und so etwas. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung davon, von der Entwicklung, die es hier gab, und gehen nach Russland. So, und da gibt es den Russen Kasimir Malevich. Und der will jetzt nicht nur die Bilder von allen Gegenständen abstrahieren, sondern ihn sogar völlig löschen. Also eine gegenstandslose Kunst wollte er schaffen. Und er nannte das eine suprematistische Kunst. Und diese Kunst ordnet das Empfinden dem Gegenstand über. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wir können nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also das Ganze fängt eigentlich an, so fragwürdig zu werden, 1914-15. Da schafft Malevich ein Bild. Das war ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund. So, und damit sind wir eigentlich bei dem Teil des Konstruktivismus, den ich, wie anfangs gesagt, eigentlich nicht mag. Der russische Konstruktivismus, das ist jetzt eine Kunstrichtung, die so um 1913-14 entsteht und auf dem Bekenntnis zur modernen Technik beruht und sich in der Malerei auf ganz einfache geometrische Formen beschränkt. Damals war das wohl revolutionär, weil es so etwas nicht gab. Aber für mich und vielleicht auch für dich ist das eigentlich heute nur langweilig. Aber wir müssen immer bedenken, 1917 bis 21, da war der Konstruktivismus eigentlich die offizielle Kunst in der Sowjetunion zur Zeit der Revolution. Lenin, der erkannte sehr schnell den Nutzen dieser Kunst und setzt sie unter anderem für seine Zwecke ein. Zum Beispiel gab es 1921 ein Manifest, welches die Staffeleimalerei und die Tradition des Tafelbildes, ne, so bezeichnen wir die schönen Bilder, die an der Wand hängen, für völlig überholt erklärt. Nun muss man überlegen, warum war das so? Also was war das Revolutionäre daran?
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich so vor Augen hält, Bernd, was du gesagt hast, schwarzes Quadrat auf weißem Grund. Wo ist da das Revolutionäre? Ja.
Das Revolutionäre ist die Gegenstandslosigkeit. So, okay. Das ist das, was neu und einmalig ist. Also dieser ganze Begriff Konstruktivismus, der leitet sich ja von diesem lateinischen Wort Constructio ab. Also das heißt Zusammenfügung oder Bau, nicht? Aufbauen, errichten. Also wenn man in der modernen Kunst vom Konstruktivismus spricht, dann bezeichnet man damit eine Form der künstlerischen Gestaltung, die sich aus ganz kontrollierten Elementen und bestimmten definierten Beziehungen zusammensetzt. Also da sind wir wieder ein bisschen bei der Mathematik. Also der Künstler konstruiert ein Bild oder eine Skulptur und die Maßeinheiten und die Relation der einzelnen Elemente sind ganz exakt vorgegeben. Oftmals gingen dem wochenlange Planung und mathematische Verrechnungen voraus. Politisch gab es ein Ziel. Der Konstruktivismus hatte das Ziel, ich zitiere mal, eine Kunst zu erschaffen, die den Bedingungen einer wissenschaftlichen und technischen Zeit entspricht und dem in ihr lebenden Menschen ein entsprechendes ästhetisches Erleben vermittelt. So, Zitat Ende. Und da sage ich mal, das ist der Pathos, nicht? Den man heranzieht, um warum sich Menschen in Berlins Plattenbauten wohlzufühlen haben oder eine langweilige Farbfläche an der Wand als wunderschön empfinden werden soll. Also gut, das ist nun pure Polemik, aber wie gesagt, die Naivität mancher Künstler, die geht mir auch gehörig auf den Senkel. Das habe ich jetzt hier selbst in einer Galerie erlebt. Kann ich vielleicht nachher noch mal was von erzählen.
Also Bernd, für mich klingt das Ganze sehr technisch, sehr, du hast das ja auch schon gesagt, mathematisch eigentlich, auch wenn da wirklich so lange Berechnungen vorangingen. Also es klingt eigentlich relativ kalt.
Ja, ist Design etwas Kaltes? Also es kann auch eine sehr, sehr schöne oder sagen wir mal hübsche Sache sein, nicht? Da sind wir wieder bei der Frage Dekor oder nicht. Wenn wir von der heutigen Zeit darauf zurückblicken, dann müssen wir eben sehen, dass das der Beginn des Designs war. So, also dass man jetzt nicht mehr nur eine Ornamentik hat oder eine Verzierung oder so etwas, sondern klare Formen, klare Flächen, klare Linien und je nachdem, wie man sie dann zusammensetzt, kommt etwas Harmonisches zum Beispiel dabei raus. Also diesen Anspruch hatte man dann eigentlich. Wir kommen vielleicht nachher noch mal ein bisschen zu sprechen auf diesen Charakter der politischen Bewegung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über den Konstruktivismus sprechen. Die Werkbetrachtung ist die eine Seite. Wie sind diese Bilder gemacht? Die andere Seite ist, warum wurden sie so gemacht und was wollte man damit bezwecken?
Wir haben inzwischen 15 Uhr und eine Minute. Radio Das Soll auf der 107.9 und im Internet. Adresse www.radiodassoll.es. Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer und dem Thema Konstruktivismus. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich zurück. Radio Das Soll mit der Kunststunde mit dem heutigen Thema Konstruktivismus. Wie ging es denn mit dieser Kunstrichtung weiter, Bernd?
Ja, bleiben wir einen Moment beim russischen Konstruktivismus, also der ja die Intention hatte, die Kunst für Architektur, Design, Typografie, Bühnenbilder und Mode zu nutzen und zur Revolution der Gesellschaft einzusetzen. Er spiegelte, wenn man so will, die ästhetisch-künstlerischen Elemente der politischen Konzepte wider. Oder er ordnete sich, wenn man so will, der Politik unter. Die Politik damals war die Revolution und die Künstler verstanden sich als offizielle Vertreter der politischen Funktionäre. Ihr Ziel war es, das kommunistische Gedankengut mit ihrer Kunst ins Volk zu tragen. Sie meinten, da die alten Formsprachen und Begriffe das alte Weltbild und damit auch das Handeln des Menschen bestimmt haben, ist die neue Kunst genauso in der Lage, über die Schaffung eines neuen Weltbildes auch die menschliche Gesellschaft zu erneuern. Nun, dass Kunst als Informationsträger für die Menschen dienen kann, das ist wahr und eine Erkenntnis und Leistung, die wir den russischen Konstruktivisten verdanken. In dem Drang, einen absolut neuen Staat zu erschaffen, tendiert diese Art des Funktionalismus aber in Richtung Propaganda. Die Kunst wird politisch instrumentalisiert und sie ist nicht mehr Abbild aller Gesellschaften. Ein Beispiel: Dem Konstruktivismus galt die Architektur gleichsam als die Mutter aller Künste. Und so baute man 1920 in Petrograd nach den Entwürfen von Tatlin ein 30 Meter hohes Holzobjekt als Modell für einen geplanten, aber nie realisierten 400 Meter hohen Stahlgerüstpavillon, der ein Monument der dritten kommunistischen Internationale werden sollte. Es war vorgesehen, die einzelnen Teile wie die beweglichen Sphären eines Planetariums zu gestalten. Der russische Konstruktivismus versucht sogar, ein neues Vokabular zu kreieren, um sich von der Vergangenheit abzugrenzen. Die Künstler nennen sich Ingenieure und ihre Architektur bezeichnen sie als die Front der Kunst. Tatlin selbst spricht vom Sieg der Maschinenkunst. Nun, Peter, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten auch mal einen Broiler, nicht? Oder Erdmöbel oder Plastik statt Plastik. Man kann auch sagen, künstliches Kauderwelsch statt Sprache. Und da wird's dann doch ein bisschen absurd, denke ich mal. Und da wie Lenin meinte, die Kunst nur dann politisch verwertbar sei, wenn sie auch von der Allgemeinheit verstanden und akzeptiert werde, erfolgte kurz danach, das war 1921, so in der Zeit, in der Sowjetunion jedoch die Ablösung des Konstruktivismus durch den sozialistischen Realismus. Offiziell wurde der eigentlich erst 1932 zur Staatskunst erklärt. Dieser sozialistische Realismus, der war einfacher zu begreifen. Der war gegenständlich. Und Lenin, muss man sagen, hielt offenbar die Massen für zu blöd, um moderne Kunst zu verstehen oder zu akzeptieren. Und ich fürchte, solche Blödheit hätte er auch mir unterstellt, weil ich den Konstruktivismus nicht mag. Obwohl, und auch weil ich seine Absicht verstehe, aber genau deshalb mag ich ihn ja auch nicht. Gut, wir müssen uns solche Bilder nicht aufhängen, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Schlimm ist nur, wenn man sich heute noch im Jahre 2014 gegen den elitären Habitus mancher Kunstschaffenden verteidigen muss. Ideologien statt Werke oder Werke als Ideologieträger. Also gerade die heutige Gegenwartskunst ist ja voll davon. Nicht, wenn man in ein Museum der Gegenwartskunst kommt und man kommt mal mit einem Künstler zusammen, dann wird man oft merken, er hält dich erstens für doof, zweitens verstehst du eh nichts davon, drittens begreifst du ihn und die gesamte Kunstgeschichte nicht. Und dieser Habitus, der stört mich ganz gewaltig, nicht, weil man muss alles hinterfragen, was man da auch so zu sehen bekommt.
Ist denn dieser Habitus ganz stark verbreitet unter den Künstlern?
Also ich habe bestimmt 3-4 Mal so ein Erlebnis gehabt, wenn man mal mit Künstlern ins Gespräch kam. Also die meisten reden mit denen gar nicht. Oder man redet über irgendwelche anderen Themen. Und dann sind sie immer ganz glücklich, wenn jemand redet. Aber wehe, du wagst mal eine kritische Frage zu stellen oder akzeptierst nicht das, was er dir dann erklärt oder sagst, das sehe ich aber in dem Bild nicht oder so. Dann wird's oft ein bisschen heikel, nicht? Weil dann wirst du plötzlich in die Ecke des Idioten gedrängt, der eigentlich ja keine Ahnung hat, weil du Kunst nicht so studiert hast und so weiter. So, und wenn die dann merken, oh, man weiß doch ein bisschen was darüber, dann wird es eigentlich erst richtig interessant. Tja, gut, bleiben wir nochmal in der damaligen Zeit. Was macht der Prophet, der im eigenen Land plötzlich nichts mehr gilt? Nicht? Er emigriert. So, und die wichtigsten russischen Konstruktivisten mussten dann so ab 1922 in den Westen gehen und dort konnten sie ihre Ideen verbreiten. Und wie alles, was mit einem Dissidentenstatus behaftet ist, findet man dann natürlich auch eher Gehör und einen Markt. Und das gilt auch für den russischen Konstruktivismus. Das ist heute nicht anders, nicht? Wenn wir uns manche Kunstproduktion aus China ansehen, dann denke ich mal auch, es ist in gewissermaßen denn auch viel dem Dissidentenstatus geschuldet, warum man sich so intensiv damit befasst. Die Werke geben es manchmal nicht unbedingt her. Zu dem Zeitpunkt, als die russischen Konstruktivisten in den Westen auswandern, verbreitet sich auch in Westeuropa ein etwas anderes geartetes konstruktivistisches Gedankengut. Dieses unterscheidet sich vor allem darin, dass es sich mit sachlicheren Vorstellungen auseinandersetzt und nicht erstrangig politisch bestimmt ist. Die Impulse kamen von russischen Künstlern und vom staatlichen Bauhaus, welches sich bald als, man kann sagen, konstruktivistische Forschungsstation erweisen sollte. Und dann gibt es eben weitere wichtige Einflüsse aus dieser holländischen Distilbewegung, deren Gründer Theo van Doesburg ist.
Ich möchte noch mal so kurz zurückkommen auf das, was wir vorhin gehört haben, dass so das Individuelle irgendwie gar nicht gefragt war. Waren denn überhaupt Farben in diesem Konstruktivismus gefragt oder wurde da einfach nur in Schwarz-Weiß gemalt?
Nein, es wurde überhaupt nicht nur in Schwarz-Weiß gemalt. Also das ist auch immer eine Bewegung. Also es geht erstmal um Farbflächen, um Formen, um Harmonie, um das neu zusammenzusetzen. So, und dann gibt es eben, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, auf Malevich, der sich auch wieder davon verabschiedet. Wenn wir jetzt die holländischen Maler nehmen, wie Piet Mondrian, die waren sehr farbenfroh, oder Doesburg zum Beispiel genauso. Also das können wir uns nicht so vorstellen als eine einfarbige Geschichte. Das gibt's und das kritisiere ich ja auch nachher nochmal, nicht?
Musikalisch begleitet uns übrigens in diesen kleinen Verschnaufpausen Ottmar Liebert an der Gitarre. 15 und 17 Minuten, Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Ja, mit der holländischen Distilbewegung und Theo van Doesburg. Sein Lebenswerk liegt in der Gründung einer neuen Stilrichtung innerhalb der modernen Malerei und er nannte sie die konkrete Malerei. Und deren Ursprung wiederum finden wir im analytischen Konstruktivismus. Er nennt seine Kunst konkret, da es für ihn nichts Konkreteres gibt als zum Beispiel eine Linie oder Fläche. Ein Gegensatz dazu ist für ihn die Abbildung der Natur oder die Wiedergabe der Realität, genauso wie die Darstellung des Menschen, nicht konkret. Dieser abgebildete Mensch kann nicht konkret sein, sondern lediglich ein abstraktes Abbild, sagt er. Ausschließlich die Natur ist konkret. Für Abbildung der Realität interessiert sich van Doesburg nicht. Für ihn ist diese bislang traditionelle Art zu malen die Kindheitsstufe der Malerei, so hat er es einmal genannt. Van Doesburg ist nicht auf der Suche nach einer reinen Form des Malens, wie etwa noch in früheren Zeiten. Er ist der Meinung, der Geist sei reif genug entwickelt, um sich mit der Vernunft konkret zu manifestieren. Van Doesburg verwendet für seine Komposition Methoden aus der Wissenschaft und insbesondere der Mathematik. Er lehnt es für sich als Künstler ab, Malerei aus Gefühlen entstehen zu lassen. Seine Gemälde sollen weder Symbole, Dekor oder sonstiges Sinnliches enthalten. Für van Doesburg ist die konkrete Kunst universell und sein Ziel ist es, mit der Kunst eine universelle Sprache zu erschaffen, die über die individuellen inneren Bedürfnisse hinausgeht. Zu diesem Zweck verwendet er ausschließlich planbare, messbare und berechenbare Grundformen der Geometrie, also Linien, Kreise, Rechtecke und so weiter. Und diese Form kombiniert er auf verschiedene Arten oder wiederholt sie. Für den Aufbau seiner Bilder und ihrer verwendeten Harmonie fertigt er genaue Erklärungen an. Für van Doesburg ist das Streben nach Klarheit und Perfektion ein wichtiges Element der konkreten Malerei. Nun, alle Anhänger des Konstruktivismus vertraten ein geometrisch-technisches Gestaltungsprinzip mit meist doch großen Farbflächen und geometrischen Grundformen. Bei den Kompositionen geht es um Harmonie, aber auch um Dynamik oder Ruhe. Bevor er mit dem Malen beginnt, muss das Gemälde bis ins letzte Detail vor seinem geistigen Auge existieren. Für die Umsetzung der Bilder nimmt sich van Doesburg alle Freiheiten bei der Wahl der Hilfsmittel. Für ihn geht es nicht darum, seine handwerkliche Begabung zu zeigen. Was zählt, ist das perfekte Resultat. Es ist besser, ein Lineal zu verwenden, als dass die Linie nicht perfekt gerade wird. Wenn möglich, soll die Herstellungstechnik sogar mechanisch oder maschinell sein. Das gilt auch für die Schrift. Er benutzt maschinelle Schrift statt Handschrift. So ab 1926 kündigt Theo van Doesburg eine neue Richtung der Konkretmalerei an, die als Grundlage dann für diese Zeitschrift De Stijl gilt. In dieser Konstruktionsmethode steht die Bedeutung von diagonalen Linien im Vordergrund. Er nennt seine neue Richtung Elementarismus. Dabei setzt er einen Gegensatz zu Piet Mondrian. Mondrian wollte rechteckige und quadratische Flächen, oft nur von ein oder zwei Farben, in eine harmonische Beziehung setzen und ausschließlich in einer vertikalen oder horizontalen Bildstruktur. Van Doesburg setzte nun aber auch dynamische Diagonalen ein und er widerspricht aber eine sichtbare Dynamik nicht per se der Harmonie. Man glaubt es kaum, aber diese divergierenden Auffassungen führen zum Bruch Mondrians mit der Künstlergruppe De Stijl. Die Kontrakomposition war für van Doesburg über Jahre das Thema seines künstlerischen Schaffens. Merkmal dieser Arbeiten sind diagonale Linien und Flächenstrukturen. Ähnlich wie Piet Mondrian suchte van Doesburg den dynamischen Ausdruck eines Bildes zu steigern. Er vertrat die Meinung, dass durch Hinzufügen schräger Linien die Spannung zwischen der waagerechten und den senkrechten Kräften gelockert würde. Es ging ihm hierbei nicht wie Mondrian um Flächenverhältnisse, sondern um den Umgang mit der Spannung. Der dynamische Effekt wird durch das Auflösen des absoluten Gleichgewichts erreicht. Nun, liebe Kunstfreunde, ich erlaube mir anzumerken, dass mich solche Fragen eigentlich einen Scheiß interessieren. Ich bin kein Maler, sondern nur ein Betrachter. Und bei der Beschäftigung mit dem Konstruktivismus muss ich sagen, Gott sei Dank. Ich muss eigentlich nur befinden, wirkt das Bild auf mich? Ist es aufregend? Ist es spannend, mehr darüber zu erfahren? Gefällt es mir? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und jetzt kommen wir dazu, ein schwarzes Quadrat auf einer weißen Leinwand gefällt mir definitiv nicht. Auch wenn es als eine Ikone der Malerei des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird.
Also von dem, was ich jetzt so von dir gehört habe in den letzten Minuten seit Beginn der Sendung, Bernd, kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass ich mir ein Bild dieser Stilrichtung, also des Konstruktivismus, an die Wand hängen würde.
Doch, würdest du. Und zwar einfach als Dekor. Du würdest das hinhängen und sagen, das sieht schön aus. So, das ist harmonisch. Fertig. Nicht? Mit mehr braucht man sich nicht zu befassen, warum das so gemacht ist, wie das so gemacht ist. Entweder überzeugt dich das Resultat am Ende, dass da eine Harmonie ist, oder wenn du jetzt einen anderen Ansatz hast von van Doesburg, dann interessiert dich jetzt nicht die Flächenharmonie, sondern die Dynamik. Das heißt, dann guckst du dir an, sind diese Linien schön oder wie auch immer. Damit kann man sich beschäftigen, wenn man das dann gerne möchte. Aber die machen zum Teil Überlebensfragen daraus. Und da fragt man sich immer, liebe Leute, wo lebt ihr eigentlich? Habt ihr keine anderen Probleme?
Und diese Konstruktivisten scheinen ja wirklich von ihren Ansätzen her sehr verschieden zu allen anderen Kunstmalern zu sein. Die wollen keinen Individualismus und die wollen noch nicht mal unbedingt handwerkliche Begabung zeigen, so wie wir eben von dir gehört haben.
Naja, dieser Individualismus in der Kunst, das ist aber auch eine relativ junge Geschichte. Also denk doch mal ans Mittelalter, nicht? Da gab es Aufträge, da verstanden sich die Künstler oder auch Maler als Handwerker, die das umsetzten, was der Auftraggeber gerne wollte. Und da ging es nicht um ihren individuellen Ausdruck oder so. Das kam ja erst sehr viel später, als dann die Aufträge ausblieben und man sich einen Markt suchen musste. So, und dann muss man natürlich, heute würden wir sagen, ein Alleinstellungsmerkmal finden. So, und dann entwickelt sich diese Frage der Individualität des Stils oder wie auch immer. Dieser Ansatz ist insofern ja interessant, weil ein bisschen ja auch die Künstler dieser Zeit sich dann auch wieder verstanden als Handwerker. Also wir haben vorhin gesprochen über die Namen, die sie sich gegeben haben, Ingenieure. Und ich erinnere mich noch an unsere Sendung über das Bauhaus, da nannten sich die auch anders, und zwar Meister. Nicht in Anlehnung an das Handwerk. Man wollte Kunst und Handwerk wieder vereinen. So, das sollte, man sagte, alles andere, das ist eine bürgerliche Divergenz, die ist künstlich und die führt auch in die Irre. Also Kunst und Handwerk soll vereint sein, das war der Ansatz des Bauhauses. Und ein bisschen was davon finden wir hier natürlich auch. Aber es wird hier meiner Ansicht nach plötzlich sehr zweckfrei. Also wenn ich mich darüber streite, ob die Farbflächen so und so zu sein haben oder ob ich diagonale Linien nehmen darf oder nicht, dann bin ich von dieser Frage schon wieder sehr weit weg. Und das ist für mich so ein, naja, auch so ein bisschen intellektueller Habitus, der da stattfindet.
Und wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung, bevor wir uns dann wieder gleich in wenigen Augenblicken zurückmelden. So, liebe Leute, wir kehren zurück zum Konstruktivismus und ich glaube, Bernd, wir bleiben noch so ein ganz klein bisschen bei diesem Kasimir Malevich oder Malevich.
Ja. Und sein Bild, das schwarze Quadrat, nicht mit Öl auf Leinwand gemalt. Das ist 79 mal 79 Zentimeter groß und befindet sich in der Tretjakow-Galerie in Moskau. Er hat auch noch ein weiteres Gemälde mit dem Motiv des schwarzen Quadrats gemalt, 1923, und das ist im Russischen Museum in St. Petersburg ausgestellt. Die schwarz ausgemalte Fläche ist von einem weiß gemalten Rand umgeben. Malevich selbst nannte im Ausstellungskatalog das Bild Viereck, da es keinem exakten Quadrat entspricht, denn die Seiten sind nicht exakt parallel zueinander. Kann man sich fragen, vielleicht hätte er doch lieber das Lineal von Duisburg benutzen sollen. Gut, das Gemälde, das schwarze Quadrat, wurde dann zum ersten Mal am 7. Dezember 1915 in einer bekannten Galerie in Petrograd gezeigt. Petrograd ist das heutige St. Petersburg, nicht? Also die Stadt ist ja mehrfach umbenannt worden. Also Petrograd, dann ganz früher St. Petersburg, glaube ich, dann Petrograd, dann Leningrad und jetzt wieder St. Petersburg. So, es wurde in dieser Galerie an der höchsten Stelle einer Ecke des Raums mit der Bildfläche leicht schräg nach unten befestigt, umgeben von anderen Bildern Malevich. Damit nahm das schwarze Quadrat, dieses Bild, also eine Position ein, die in einem traditionellen russischen Haus immer der religiösen Ikone vorbehalten ist. Nicht? Vielleicht kommt daher auch dann dieser Begriff Ikone der Malerei des 20. Jahrhunderts. Interessant aber, wie gesagt, deshalb wurde das Bild nicht berühmt. Wie Malevich malten auch zum Beispiel Josef Albers oder Lionel Feininger oder Viktor Vasarely doch streng geometrische Formen. Auch Kandinsky ja zum Teil am Anfang oder Paul Klee. Das war es also auch nicht. Nee, Malevich, der gibt uns eine Erklärung dafür und da zitiere ich ihn mal. Er hat gesagt, als ich 1913 den verzweifelten Versuch unternahm, die Kunst vom Gewicht der Dinge zu befreien, stellte ich ein Gemälde aus, das nicht mehr war als ein schwarzes Quadrat auf einem weißen Grundfeld. Es war kein leeres Quadrat, das ich ausstellte, sondern vielmehr die Empfindung der Gegenstandslosigkeit. Das schwarze Quadrat auf dem weißen Feld war die erste Ausdrucksform der gegenstandslosen Empfindung. Das Quadrat, das ist gleich die Empfindung. Und das weiße Feld, das ist das Nichts außerhalb dieser Empfindung. Und in einem Brief schreibt er nicht ohne Stolz, Zitat, ich bin glücklich, dass das Gesicht meines Quadrates mit keinem einzigen Meister und keiner Zeit zur Deckung gebracht werden kann. Naja, logisch, nicht? Die haben natürlich auch nicht nur ein Quadrat gemalt. Ich gehorche den Vätern nicht und bin ihnen nicht ähnlich. Meine Philosophie lautet Vernichtung der Städte und Dörfer alle 50 Jahre, Vertreibung der Natur aus der Kunst, Vernichtung von Liebe und Aufrichtigkeit in der Kunst. Um nichts in der Welt, aber Abtötung des lebendigen Quells im Menschen. Und nie werden sie auf meinem Quadrat das Lächeln der holden Psyche erblicken. Und nie wird mein Quadrat Matratze für eine Liebesnacht sein. Nun, es geht Malevich um ein Ideal der Kunst. Man kann sagen, was Gott in der Religion bedeutet, was technische Vollkommenheit in der Wissenschaft ist, Schönheit in der Kunst, all dies sind Ideale, die Ziele und Methoden erzeugen. Und diese Ideale setzen im Menschen die Auseinandersetzung mit seiner Umwelt in Gang. Doch aufgrund der unvereinbaren Unterschiedlichkeit der drei Richtungen Religion, Kunst und Wissenschaft beginnt der Mensch, seine Umwelt auch unterschiedlich zu begreifen. Das heißt, je nach der eingeschlagenen Richtung zu klassifizieren und zu vergegenständlichen. Das lässt sich denken, nicht? Ein religiöser Mensch sieht die Welt halt anders. Da aber derselbe Gegenstand von den drei Sichtweisen auf drei verschiedene Weisen beschrieben werden kann, sei nach Malevich bewiesen, dass dieser Gegenstand eine eigene, vom Menschen unabhängige Seinsgrundlage besitzt, deren Wesen vom Menschen bisher noch nicht vollständig erfasst wurde. Nun, ich denke, das ist eine kühne Behauptung und meiner Meinung nach auch unbewiesen. Denn was soll diese Seinsgrundlage von Dingen sein? Das Wesen der Dinge ohne die Dinge denken, geht das überhaupt? Und ist es darstellbar? Oder wird ein Wesen der Dinge nicht nur behauptet? Nun, das höchste Prinzip, das Malevich formuliert, ist deshalb das, was alle drei Erkenntnisrichtungen gemeinsam haben. Jedes ihrer Ideale ist absolut gesehen ungegenständlich, sodass deren gemeinsamer Nenner, die Gegenstandslosigkeit, für Malevich das höchste ist. Er nennt das Suprematismus. Den Begriff leitet er von dem lateinischen Wort Suprematia, also Überlegenheit oder Herrschaft, ab. Gott und Religion, technische Vollkommenheit und Wissenschaft, Schönheit und Kunst. Alle drei Dinge wie Gott oder technische Vollkommenheit oder Schönheit ist nicht gegenständlich oder ist ein Ideal. So, und jetzt ersetzt er mal die Schönheit durch Gegenstandslosigkeit. So, da kann man nur sagen, willkommen in der schönen neuen Welt der Kunst. So, aber Peter, ich kann dich auch beruhigen, du runzelst die Stirn, auch ein bisschen Farbe darf es dann doch noch sein. Wir bleiben nicht nur bei einem schwarzen Quadrat, um die Gegenstandslosigkeit zu zeigen. 1915 zum Beispiel folgt ein rotes Quadrat und das trägt den Titel dann Malerischer Realismus einer Bäuerin in zwei Dimensionen. Als ich diesen Titel gelesen habe, hat sie mir fast die Schuhe ausgezogen. Das ist also ein in leuchtendem Rot gemaltes Quadrat auf beigem Untergrund. Es befindet sich heute ebenso wie das schwarze Quadrat auf weißem Grund im staatlichen russischen Museum in Petersburg. Für Malevich war es, Zitat, das Signal der Revolution. So, und ihm folgten weitere farbige Bilder, die allerdings dann zunehmend vielteilig wurden, also nicht nur aus einem Quadrat bestanden. Im Jahr 1919 malte Malevich das weiße Quadrat, das seine malerischen Experimente mit dem Suprematismus vorläufig abschloss. Für Malevich war das weiße Quadrat das Zeichen der, und jetzt zitiere ich ihn, Selbsterkenntnis einer rein utilitären Vollendung des Allmenschen und der Ausdruck der reinen Gegenstandslosigkeit. Nun, er war auch sprachlich ein bisschen abgehoben, der gute alte Malevich, glaube ich. Ja, ein schwarzes Quadrat. Was sagte Malevich? Es war kein leeres Quadrat, das sich ausstellte, sondern vielmehr die Empfindung der Gegenstandslosigkeit. Also, eine Empfindung. Eine Empfindung, dass da nichts ist. Stimmt, liebe Kunstfreunde, da ist nichts. Schon gar keine Kunst, denke ich. Und deshalb hören wir für heute vielleicht auch auf mit dem Konstruktivismus, Peter, denn es gibt doch in der Kunst Interessanteres, zum Beispiel Ausstellungstipps.
Wobei ich das sehr interessant fand, heute etwas vom Konstruktivismus zu hören. Ob man das nun mag oder nicht, das bleibt natürlich wie immer im Sinne des einzelnen Betrachters. Was mich so ein bisschen fasziniert dabei, ist eigentlich überhaupt auf die Idee zu kommen, ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund zu malen, dann vielleicht mal ein rotes Quadrat und dann anschließend vielleicht ein weißes Quadrat auf schwarzem Papier. Also überhaupt diese Idee zu haben und das umzusetzen, das finde ich durchaus faszinierend.
Naja, es hat es vorher noch nicht gegeben.
Eben.
Aber ich denke mal, wenn er sagt, eine Empfindung, nicht? Die Empfindung der Gegenstandslosigkeit, also nach dem Motto, ich gucke da drauf und sehe, da ist nichts. So, welche Empfindung kann das denn in mir auslösen? Doch nicht nur, dass da nichts ist, sondern eigentlich macht es mich sauer, ganz ehrlich gesprochen. Also jemand, der jetzt ein schwarzes Quadrat da hinhängt, und dann hat er vielleicht auch eine Absicht dabei, die verstehe ich auch, aber es überzeugt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also Kunst ist für mich wirklich sehr viel mehr als dieser, ja, man kann sagen, philosophische Elementarweg, nicht? Mir ist das alles zu schlicht und auch zu hoch gegriffen manchmal in dem, was dann als Überbau dann kommt, dass man nun noch sagt, dass das soll das neue Ideal der Kunst sein und jetzt malen wir so und so ist das heute oder das ist modern, alles andere nicht. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen.
Ist aber heute, glaube ich, Bernd, eine der wichtigsten Kunstrichtungen, der Konstruktivismus.
Ja, also es gibt sehr, sehr viele konstruktivistische Bilder in allen Galerien, die sich die Gegenwartskunst zeigen. Manchmal sind es eben nicht nur Bilder, sondern auch bei den Installationen ist das sehr oft so, nicht? Zum Beispiel auf meiner Website habe ich ja auch zu diesem Arbeitstext, über den wir heute gesprochen haben, hier die Bilder ein bisschen zugeordnet. Und dann kann man auch eher sehen, was zum Beispiel Duisburg meint, wenn er nur die Linie als wichtiges Element gelten lässt. Nicht? Dann werden deine Hörer oder du, wenn du da reinschaust, dann auch mal diese Bilder sehen und sehen, gut, er hat exakt immer irgendwelche schwarzen Linien ineinander in Beziehung gesetzt. Ja, kann man machen, aber beim besten Willen, es interessiert mich nicht.
Aber wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Es gibt natürlich wie immer einen Mitschnitt dieser Sendung. Den gibt es dann werbefrei auf deiner Website zum Nachhören. Man kann auch den Text dazu lesen. Und dann gibt es auch entsprechende Kunstbeispiele dazu. Die Adresse deiner Website werden wir gleich verraten. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du auch noch ein paar Ausstellungstipps für uns. Auch die hören wir gleich. Wir machen zuvor nochmal eine kurze Unterbrechung. Kunststunde auf Radio Das Soll mit Bernd Fischer zum Konstruktivismus. Haben wir jetzt alles Wichtige gehört. Jetzt wollen wir aber auch noch gerne von dir erfahren. Bernd, was gibt es in interessanten Ausstellungen hier bei uns in der Region in diesen Tagen?
Ja, ich muss natürlich auf eine Ausstellung hinweisen, denn sie passt wie die Faust aufs Auge. Nämlich eine Ausstellung, die eine Hommage ist an Malevich. Und zwar findet diese Ausstellung statt im Sala Municipal de las Exposiciones in der Calle Cristo in Nerja. Wenn man, vielleicht zur Erklärung, wenn man vom Balkon Europa in Richtung Calle Pintada geht, also rechts geht ja die Calle Carabeo ab, Calle Pintada, und dazwischen ist die Calle Cristo, die heißt offiziell, glaube ich, Almirante Ferrandez. So, und dort im Ausstellungssaal finden wir also diese Ausstellung von José Melguizo, so heißt er. Das ist ein Künstler, der aus Maro stammt und dort Bilder ausstellt, die eine Interpretation und eine Hommage an Malevich sein sollen. Also, da finden wir genau diese Bilder auch, über die wir heute sprachen. Also, er hat auch bevorzugt, wie gesagt, Quadrate und Rechtecke, die er dort zeigt. Und ich hatte auch gelesen, ich selbst habe die Ausstellung noch nicht gesehen, aber er geht ein bisschen drüber hinaus. Also er arbeitet auch mit getrockneten Stöcken und Blättern und setzt sie zu einem abstrakten Kunstwerk zusammen. Da wird es also dann wieder doch ein bisschen gegenständlich. Im Text hieß es, es soll an den Sonnenuntergang im Meer erinnern. Dann hat das eigentlich schon wieder nichts mehr mit dem Konstruktivismus zu tun. Aber ich denke mal, nach dem Vortrag heute ist es sehr interessant, sich mal Bilder anzusehen. Konstruktivistische Bilder, wie sie heute gemalt werden, jetzt im Jahre 2014, immer noch, kann man sagen. Also ich denke, es ist sehr interessant. Die Ausstellung, die ist täglich dort zu sehen von 11 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Also nochmal, Ausstellungssaal in der Calle Cristo in Nerja.
Calle Cristo, Bernd, können wir auch sagen, die Poststraße in Nerja.
Ja, ja, ich glaube, da ist die Post, du hast recht. Ja, ja. Genau. Ja, einen zweiten Hinweis möchte ich noch geben. Und zwar gibt es eine Ausstellung mit dem Titel Platon nimmt den Zug in Alcobendas. Das ist eine Ausstellung des Künstlers Frank Crespillo. Das ist ein Künstler aus Villes Malaga, den ich unter anderem auch auf meiner Website habe. Also man kann sich dort auch Bilder von ihm anschauen. Das sind allerdings nicht die Bilder, die jetzt dort in der Ausstellung zu sehen sind. Ja, was ist über Crespillo zu sagen? Ich selbst habe ein Bild von ihm gekauft, was mir sehr gefallen hat. Er malt realistisch, er malt auch expressiv, also mit starken Farben, handwerklich sehr gut. Und was so interessant ist, er hat immer in seinen Bildern irgendein Detail, irgendein Bruch drin, der dann irgendwie dazu verführt, doch das Bild zu hinterfragen. Also man sieht erstmal drauf und entdeckt dann ein Detail, das so irgendwie nicht stimmen kann oder irgendeine weiterführende Geschichte hat. Also eigentlich sehr spannende und interessante Bilder. Zu sehen ist diese Ausstellung im Sala de las Carmelitas, also im Rathaus von Vélez unten. Und geöffnet ist dort, jetzt muss ich mal kurz schauen, das ist von 10 bis 20 Uhr durchgängig und am Samstag immer von 10 bis 14 Uhr. Diese Ausstellung ist noch nicht eröffnet, liebe Kunstfreunde. Sie können dort gerne zur Vernissage gehen. Die findet statt am 4. Februar um 20 Uhr. Also 4. Februar, 20 Uhr, Sala de Carmelitas in Vélez, Malaga.
Okay, das waren die beiden Ausstellungstipps, die werden wir sehr gerne beherzigen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss der Sendung noch einmal wiederholen und darauf hinweisen, es gibt einen Mitschnitt dieser Sendung, den bearbeitest du noch so ein bisschen, Bernd, den gibt es dann werbefrei auf deiner Website zu hören, wird so in ein, zwei Tagen,
ja, ich denke, ich, morgen, bereitgestellt morgen sein. Wahrscheinlich, ja.
Aber verrate uns doch bitte, unter welcher Adresse wir deine Website finden.
Ja, unter www.andalusienart.de.
Und da gibt es ja nicht nur Mitschnitte von unseren Sendungen, sondern da gibt es eine ganze Menge an Informationen über Kunst, über Künstler.
Ja, ich stelle dort auch noch einige Künstler vor und ihre Werke. Dann gibt es sehr viele Ausflugstipps zu finden, auch mit entsprechendem Kartenmaterial dabei. Alles so Dinge, die hier so in der Umgebung zu finden sind. Und das sind so schöne Strecken oder auch interessante Gebäude mal. Und so etwas.
Wunderbar, die werden wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen. Die Adresse ganz einfach,
andalusienart.de.
Okay, Bernd, damit darf ich mich ganz herzlich für die heutige Sendung bedanken, für zumindest für mich viele neue und auch spannende Einblicke in den Konstruktivismus, ob man den nun so besonders mag oder nicht. Interessant war es auf alle Fälle. Und nächste Sendung werden wir haben, wir machen ja alle zwei Monate die Kunststunde, am 27.03.
Ja, gut, werde ich mir notieren. Thema weiß ich noch nicht.
Werden wir dann hier rechtzeitig und bei Zeiten dann bekannt geben. Bernd, vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, da nicht für. Tschüss.